Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe heute die Wildkräuterfrau und Sagenerzählerin Bärbel Bentele aus dem Allgäu für dich zu Gast. Ich freue mich so, dieses Interview mit dir zu teilen. Die Bärbel weckt die wilde Seele in dir. Mach dir am besten einen Kräutertee, hock dich raus in den Wald oder in deinen Garten und ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser neuen Folge.
Vor Zinsen, mit der Neuf auf dem Berg, über den Grazinsen gesprungen mit der Gems und mit der Stäubig, wieder nie in die Höhle, wieder nie in die Mutter Erde. Weg von der Hütte, weg von den Dörfern, weit weg von uns Menschen. Warum? Es hat keinen Platz mehr gehabt, das freie Leben. Kein Platz mehr für Erfolg, das vor uns da war. Kein Platz mehr für Erfolg, das in die Bogen ist von unserer ach so rechtschaffenen Gesellschaft. Doch verschwunden sind sie it. Vergessen sind sie it. Kein Kreidler und kein Wurz und kein Baum, um den sie einst tanzt haben. Kein Stuhl, auf dem sie gekockert und gesungen haben. Und kein wildes Tier, das einen Schutz bei einer gefunden hat. Will vergessen, wird nicht vergessen, und kann niemals vergessen, die heilsame Weis von unserer uralten Leid. Drum schau nüf in die Tee. Schau ich so genau. Spür mich nah, dann kannst du es sehen. Du kannst es sehen, wie sie runterschauen zu dir. Dann hör zu, was sie sagen. Hör zu, wie sie singen. Es ist für dich, ist ein Geschenk. Und Angst? Hab keine Angst. Denk immer dran, ihr Mutter ist alle noch die gleich wie dir von dir. Ja, das war mal ein Geschenk eigentlich an Hildegard Simon, weil Hildegard Simon in Hinterstuhl, die hat den wilden Frauen, den Saligen dort, wie soll ich sagen, wieder sehr große Präsent gegeben, ohne dass es sie zerredet hat. Die hat Gestalten wieder sichtbar gemacht, aber so offen und gut in ihrer Figur, wo am Weltfräuleinstuhl jetzt noch oben zum Seher sind, ja, dass sie der so dankbar war und für ihre Ausstellung damals in Diepholz. Eigentlich schon davor habe ich ihr die paar Sätzler, ja, als Geschenk gemacht.
Genau.
Oh, ich habe gerade einen Gänsehautschauer nach dem anderen beim Zuhören. Ich hocke hier bei der Bärbel Bentele mit ihr im Sommerhäusle heute für dich. Und du hast sie gerade hören dürfen mit ihrem Text über die wilden Frauen. Und Bärbel, du bist selber ganz so eine Wilde. Ich würde mal sagen, unterschiedlicher könnten auch Geschichtenerzählerinnen nicht sein, als wir zwei sind. Das ist so schön. Und es gibt eben doch auch was, was uns verbindet, dass wir beide so Nomadenseelen sind und man uns nicht halten kann. An keinem Ort.
Ja.
Ja, und du bist die Frau aus den Bergen. Nimm uns doch gerade mal mit. Du bist in den Bergen aufgewachsen oder wie kommt deine so innige Verbindung zur Bergwelt? Woher kommt die?
Ja, also aufgewachsen, indirekt natürlich. Ich bin schon aufgewachsen da jetzt im Hahnschenkel, wo mir jetzt auch im Sommerhaus hockert. Ja. Aber doch mein Papa, mein Großvater, mein Papa, die waren alle Senner und zwar in der Barrik. Und mein Papa, der ist dann, bevor er in Rente gekommen ist, hat es nochmal kalt und ist wieder an der Hochrad auf der Alp. Und das war für mich eigentlich so das große, also die große Tür, wo aufgegangen ist, also in die Welt der Berg, wo ich davor natürlich auch gehabt habe, so mit Bergtouren und natürlich, mein, wir sind da geboren und kehren daher, aber in die Welt der Berg, in die Welt der Elbler, also in der Berggang, nicht auf der Berggang, das war einfach für mich damals, wo ich mit dem Papa dann dürfen habe, Zimmersgund am Hochgrat machen. Und vielleicht war es da auch ganz gut, dass ich nicht so als Kind schon so ganz dir vertraut war mit der Welt, sondern erst ein bisschen später. Und da ich immer sehr gerne über Beobachtung gelernt habe, mehr wie eigentlich Frage, war das dann eine Welt, wo mich von Anfang an ja fasziniert, gefesselt und auch im Kult hat. Das ja, kann ich so sagen. Und da war ich aber dann schon 14, 15. Ja, da war ich dann schon älter. Gell?
Und da hast du dann viele Alpsommer da oben verbracht.
Genau, wir waren 14 Jahre in Simmersgund. Die letzte Sommer war ich selber dann als Hirtin angestellt, wo es dem Papa gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen ist. Und habe aber müssen schon alles irgendwie zuerst mal erlernen. Gell? Und wenn man aber, wie gesagt, ein bisschen seine Sinne offen haltet und den Menschen, die war alle schon in der Berg sind, zuschaut und das auch wahrnimmt, auch der ganze Berg, das Vieh, das Wilde, wenn du das so wahrnimmst, dann, ja, also für mich war das das größte Geschenk, gell? Weil das hat mir auch Heimat gegeben. Ja.
Wie bist du denn zu den Sagen gekommen oder die Sagen zu dir?
Ja, das war eigentlich dann das baldige Thema, weil ich habe ein bisschen so im Nerbenverdienst, habe ich damals schon Kräuterführungen gemacht. Also das war vor 30 Jahren war ja das Thema noch gar nicht so groß, wie es jetzt ist. Und da habe ich so kleine Kräuterführungen machen dürfen am Hochgrat. Und habe da eigentlich dann immer schon ein bisschen so das andere mit verzählt. Und ziemlich bald bin ich dann auf die Sage gestoßen, aber für mich waren das immer ein bisschen so Lehrinhalte. Und das, was ich bis heute noch mache, die Sagen, die leben ja irgendwo. Und ich habe die immer gesucht, wo sie im Lebendigen sind. Gell? Also ob das durch die Traditionen von der Menschen ist, durch die Bräuche, das Tun einfach im Alltag, die Verbundenheit zu der Pflanze, zu der Stui, zu bestimmten Plätzen, zu den Tieren. Und all das, das spinnt ja alles eine wunderbare Welt zusammen. Gell? Und ich habe entdeckt, diese archaische Welt, gesponnen mit den Bräuchen, natürlich auch mit den Religionen vor Ort, dann dem magischen Denken, dass alles verbunden ist, das hat mich einfach so in der Bahn gezogen. Und wenn du aus der Welt kommst, dann, ja, dann geht es sehr, sehr schnell, dass auch wieder Dinge sichtbar werden, wo für andere vielleicht noch verborgen sind. Aber das war dann irgendwie so ein bisschen meine Aufgabe, dass ich sie mal wieder ein bisschen wahrnehmbar mache, mal wieder ein bisschen sichtbar, ohne dass ich sie aufdeckle, also den Schutz nehme. Ja. Und da ich immer schon gute Fantasie gehabt habe, ist das dann immer ganz gut gegangen. Manche lachen ein bisschen über die Dinge, wo ich so zusammenfüge und siege und sage, aber das ist nicht so schlimm, gell? Das dürfen mir Geschichten erzählen. Also ich sage immer, man darf uns nicht immer alles glauben, aber man darf's spüren. Also das liebe ich an den Sagen. Die Sagen sind oft nicht im wortwörtlichen Sinn dann direkt zum Übersetzen, sondern da liest man zwischen der Zeile. Da ist so viel Botschaft drin. Manchmal in ein, zwei Wörter. Und das sind einfach Wahrnehmungen und auch Gedankenstrukturen von unseren Vorfahren, also die, die vor uns da waren. Und ich denke, die haben manchmal noch mehr gesehen wie mir, noch mehr gehört. Und wir haben dann auch natürlich Möglichkeiten, ihre Ängste zum Verstanden und ihre Nachrichten, wie mir vielleicht überleben können. Gell?
Ja, mir geht so, wenn ich dir zuhöre, geht so eine Welt auf. Und es ist so wirklich, die Wildnis ruft, die wilde Seele ruft. Das ist wie Heimkommen. Gerade so, wie du es beschrieben hast, das fühle ich ganz genauso. Fühle ich mich daheim plötzlich und denke, Mensch, war ich lang fort.
Ja. Aber das ist gut, wenn du das sagst, weil, weißt, diese wilde Seele haben wir ja alle, schon Teil von uns. Und ab und zu muss man die nähren, gell? Aber die ganze Zeit können wir sie auch nicht brauchen, gell? Also, weil wir müssen ja hier leben und wir müssen schön in der Gesellschaft leben und wir müssen auch ja, die Wirklichkeit in der Struktur, wie sie uns so vorgegeben wird, auch mitpflegen. Aber wir dürfen unsere wilde Seele nicht vergessen, gell? Weil wenn wir sie nähren, dann wird sie immer in unserer Harmonie als Teil bleiben und sie wird dafür sorgen, dass man ganz bleibt. Weil wenn uns mal was fehlt und wir sind außerhalb unserer Harmonie und man wird krank oder man fühlt sich nicht mehr gut, und dann ist oftmals für mich, so in meiner Vergangenheit, habe ich entdeckt, dass die wilde Seele einfach zu stark entfremdet worden ist oder ihr zu deckelt worden ist. Man kann sie nicht wegnehmen, die steckt in jedem von uns. Gell? Und die wilde Frauen schauen in ganz viele Augen raus. Und die sind immer noch unter uns und es ist alles, wir sind ein Teil von dem Ganzen. Aber das ist mir so wichtig, beide sagen. Genau, dass die einfach, die nähren was in uns oder senden eine Botschaft, die ist auch nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, mir hat zwei Jahren schon mal geschwätzt. Ich habe immer gesagt, Annika, du nimmst alles so mit in deine Welt und in diese Geschichte. Und dann bringst du sie auch einfach gut wieder raus nach dem Abenteuer, nach diesem schönen Geschenk auf und dort den Botschaften und dem alle. Und du nimmst sie gut wieder raus und bringst sie wieder gut heim. Gell? Und bei mir ist es manchmal so, ich mache das Tor auf, ich nehme sie dann mit rein und irgendwann gehe ich dann wieder. Und die müssen selber schauen, dass sie den Weg zurückfindet. Gell? Das kann natürlich sein. Ja.
Also ich finde den Weg immer wieder auch zu dir, weil du wächst es auch, glaub, in mir und auch all den Menschen, die dir so zuhören. Das ist wie so eine Erinnerung eben an diesen Teil in uns. Und jetzt weiß ich schon von dir, dass du das ja auch, dass du jeden Tag mit dem Pferd und dem Hund unterwegs bist. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie nährst du diese wilde Seele, dass die so ihren Raum hat und leben darf und ihren Platz hat?
Ja, du musst sie natürlich nähren. Also du kannst nicht nur über sie erzählen. Gell? Also und die anderen Wesen, sagen wir, es sind jetzt bei mir klar, es sind, haben auch einen großen Teil die Tiere, wo das nährt, das unterwegs sein mit Hund und Pferd, das ist schon so eine Leidenschaft geworden von mir, weil das ein bisschen das Nomadensein immer wieder spiegelt, immer wieder so das Verbundensein auf dem Berg, obwohl es ja nur im Kleinen bei mir ist, wirklich im ganz Kleinen. Aber es ist natürlich dann natürlich mein Glück auch, dass ich mit den Pflanzen sehr, sehr verbunden bin. Und die nähren das, gell? Die sind immer mit Himmel und Erde verbunden und die sind, bin ja Wildkräuterfrau, also die wilden Pflanzen vor allem, die können uns so viel wahrnehmbar machen, sichtbar über unsere Sinne, begreifbar. Also sie zeigen ja so viel auf und wenn man das zulässt, dann hast du eine wahnsinnige Erinnerung auch. Wie du sagst, also man kann sich erinnern, die gibt man uns ja auch als wie Werkzeuge in die Hand, gell? Und ich sag immer, weißt, sie sind auch froh, wenn sie gebraucht werden. Und darum habe ich auch meine erste Sageabende, die habe ich mit Pflanzen gemacht, da habe ich mit denen geräuchert und die Pflanzen vor Ort über die sagen Geschichten, wo vor Ort spielen, die Pflanzen dazu nehmen. Die machen so viel sichtbar und vor allem auch begreifbar. Genau. Hast du gesagt, gell?
Das ist auch wie Heimkommen. Wir haben gerade, wo ich gekommen bin, so einen wilden Bergsalbei, einen griechischen Bergsalbei-Tee getrunken. Und das ist auch wie Heimkommen. Das kann ich voll verstehen. Also mit den Pflanzen kann man sich eben auch so verbinden.
Und dann musst du es natürlich auch leben. Gell? Genau. Also man kann, das ist wie du, du musst ja auch immer weg und musst deine Geschichten ja irgendwo auch holen. Und ich will nie vergessen, ich war mal auf dem Georgi-Ritt in Steibis als Zuschauer. Da bin ich nicht mit dem Pferd quer und ich stehe da so in meinem Dirndl. Und dann kam eine Frau auf mich zu, die habe ich kannt vom Diepolzer Bergbauer Museum. Die schreiben immer über die Bräuche und so für schöne Allgäu damals. Gell? Und dann kommt sie so zu mir her und sagt, ach, grüß dich, Bärbel, bist du auch hier? Was machst du denn hier? Und dann habe ich mir so gedacht, hä, die fragt mich jetzt gerade, was ich hier mache. Weißt du, also, was, also, ich bin auf dem Georgi-Ritt, weißt du, also ich feiere diesen Tag mit. Sie kam unter dem Gottesdienst, muss ich dazu sagen, gell? Also unter dem Gottesdienst hat die mich gefragt, was ich hier mache oder was tust du hier irgendwie so, gell? Und dann habe ich gedacht, ja, also wir müssen das auch leben, also oder das muss für mich jetzt nicht, also ich muss auch in dem Geschehen sein. Und da denke ich dann nicht drüber nach, was ich hier mache. Weil ich ein Teil von dem bin. Verstehst du, was ich meine? Und das muss man immer wieder. Also ich bin Gott dankbar, dass ich kann jetzt gerade, bin die Nummer seit ein paar Jahren auf der Alp selber, aber ich darf nur aushelfen, ich darf kurz einspringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich muss in dieser Welt zu Hause bleiben und nicht nur über sie erzählen. Also ich darf mit dem nicht fremd machen. Das bei den, es gab immer, das hat mir mal Martina erzählt, das finde ich sehr spannend, die, wo über indigene Völker erzählt, oder? Die schauen die so von oben an. Und dann gibt's aber welche, die leben das, haben vielleicht mal die Möglichkeit, das mitzuleben. Und dann heißt es bei denen going native. Also, zu sein, also diese Welt. Und du musst immer wieder diese Welt sein. Die ist natürlich auch nicht leicht. Also ich übernachte nicht leicht im Winter auf einer Alphütte, weil ich weiß, da ist das wilde Heer, das kehrt derner die Alphütte, da gehöre ich nicht her. Und mir ist es mal passiert, dass ich wirklich, wirklich atemlos aufgewacht bin, weil ich denkt habe, mir hockt wer auf der Brust. Das war damals in der Oberlauch. Es war 5. auf der 6. Januar und am Morgen früh habe ich so einen Kopf gehabt, weil in der Nacht fast versteckt wäre. Und das ist meine Welt. Ein anderer schläft wohl gut. Der sagt dann, war was. Also, weißt du, und zu mir sind sie gekommen. Du bist natürlich dann auch die Welt. Das wird deine Welt. Genau. Und das finde ich ein bisschen mehr noch bei den Sagen wie jetzt bei Märchen. Märchen sind ja mehr so Seelenbilder, so Archetypen. Aber die sagen, die sind da ganz klar. Gell? Und
das hast du mir auch erklärt letztes Mal, da kann ich eigentlich kein Wort weglassen und keins hinzufügen. Die haben eben ihre Klarheit.
Du darfst schon ein bisschen ausschmücken. Das mache ich auch. Habe ich von dir gelernt. Habe ich von dir gelernt und finde es sehr schön. Ein bisschen schon, aber man muss aufpassen, dass man sie nicht verniedlicht. Also, weil komischerweise Kinder können gut mit denen umgehen. Mhm. Gell? Ich habe immer so ein paar Halbwüchsige als Fans gehabt, früher, wo ich noch viel so darum erzählt habe. Mache ich ja jetzt eigentlich auch so nicht mehr direkt. Ich mache es meistens so im Geschehen dann. Genau, aber die können ganz gut damit umgehen. Also die Ängste machen eher die anderen dann so, oder die Erwachsenen und so. Also,
Ja, mein Märchenmeister hat mir mal erzählt von einem Kind, das hat zu ihm gesagt, erzähl sie mir Rotkäppchen, aber mit dem bösen Wolf.
Ja.
Meine Mutter lässt den immer weg. Ich glaube, die hat Angst vor dem.
Super. Ja, genau. Ja, ja. Weil die weiß, dass da was fehlt und dann ist die Geschichte vielleicht manchmal noch beängstigender, weil irgendwelche, ja, Grenzen fehlen oder irgendwelche, gell? Also wir denken manchmal, in der Südtiroler Berg hat man immer gesagt, du musst die auswendige Angst, die darfst du ruhig haben. Wenn du die hast, bekommst du nie eine inwendige. Hm. Und da hat man deiner Kind schon gesagt, wenn du da vorgehst, dann geht's dann ab ins Zöllschlucht, oder? Oder so. Also die mussten gut mit manchen Ängsten umgehen und waren dafür dann später frei. Also. Und ja, ich glaube, das ist nicht einfach heutzutage so. Ja. Aber wir machen das schon. Und ich finde immer, du musst auch ein bisschen die sagen, ich liebe sie halt, wenn sie von den Menschen vor Ort im Dialekt verzählt werden. Natürlich bin ich jetzt eine Erzählerin über den Alper Raum. Also, ich erzähle gern in meinen Verzählungen, schneide ich dann Sagen an, wo auch mal aus der Schweiz sind oder mal aus Tirol sind. Natürlich ist es viel schöner, es erzählt einer von dort. Gell? Aber ich bin in der Sagenwelt daheim und mir sind die auch vertraut, weil wir haben ähnliche Sagen. Unser wunderbarer Notnagel vom Hochgrat, den habe ich genauso, wo ich in der Schweiz dann auf der Alp war, hat den fast jemand so ähnlich erzählt. Unsere ist ein bisschen schöner. Und da heißt auch der Notnagel, aber auch mit dem Einladen der Wilden und derjenige, wo mit gutem Herzen, der noch ein bisschen von seiner Lebendigkeit teilhaben lässt, der geht mit Geschenken von der Alp und der andere halt nicht. Also die sind alle sehr, sehr ähnlich, gell? Und oft sind es richtig große Mythen, also sind eigentlich unsere Mythologien, kann man sagen. Also wenn man da an der Margarete-Lied von Graubünden denkt oder, ja, das sind ganz große, das sind wahnsinnige Geschichten, wo da dahinter stehen, Kulturerinnerungen, ja, wo die Margarete da von der Alp geht, also die erzählt von einer Kulturepoche, gell? Und das ist schon schön, dass das auch, ja.
Das und das ist eben in uns, deswegen genau. Tut uns das auch so gut, genau. Uns da wieder mit zu verbinden, weil ganz es ist genau. Ja in uns drin. So.
Ja, das genau. Ist in uns drin, genau. Ja.
Und die Hirten sind ja immer die Helden in den Märchen, das weißt du schon.
Ja, ja. Das sind meistens die Helden.
Weil sie eben die Verbindung haben zu der anderen Welt. Also sie sind eben dem so nah.
Ja, sie müssen es halt auch sein. Und ich bin da wieder über die Sichtbarkeit sehr dankbar. Auch auf unserer Alpe schaut die Elbler auch, wenn sie im Frühsommer hochziehen und sind vielleicht frisch rasiert. Und im Herbst kommen sie dann wirklich schön bärtig und mit strahlenden Augen. Ich liebe diese Augen. Ich find, die haben so wunderbare Augen, weil die sehen dann das andere. Die müssen so sein, die müssen wieder sein wie der Berg, drum ganz sehr in der Berg. Und bei den Hirtinnen, ich finde auch die ganze Haut, die Strahlen, ein bisschen verzauster. Sie schauen einfach wilder aus. Auch wenn du die triffst dann auf der Straße, in einer Ortschaft oder so. Ich finde die ganze, also hochtrabend gesagt, die ganze Aura ist eine andere. Also die bringen diese Welt mit. Die schauen ganz anders. Und das ist auch noch so was, was ich halt wahnsinnig gern beobachte. Also die wissen ja viele gar nicht. Ich beobachte nicht da irgendwie was, die machen, sondern wie sie tun, wie mein Papa seine Pfeife geraucht hat am Abend. Das ist ja wie ein Ritual, wie ein Räucherritual war das. Und dann so aus dem Fenster geschaut hat oder draussen geguckt ist, zum Vieh gelosert hat. Und also all das, wie sie was getan haben, diese Hände, dieses, ja, das ist halt so, da nähere ich mich. Ich finde auch ganz viele, letztendlich komme ich Das weiß Renate, dass ich das immer erzähle, wo sie mal aus der Küche gekommen ist in der Unterlauch und sagt, sie hat Hände im Teig. Gerade genau den gleichen Wortlaut habe ich am Vortag in einer Sage aus dem Vorarlberg ist das quer, ist genau der gleiche Wortlaut. Die hat den gleichen Wortlaut, die kennt die Sage nicht, die kennt, wie diese salige Frau hat die von sich geerbt. Und so erinnert sich einfach ganz viel. Natürlich auch in der Musik, in der Jodler, in dem Ganzen. Und dann gibt es ja auch die Mischungen, gell? Sagen und Märchenmischungen. Also, ja.
Für mich hinterlässt es so eine Spur. Also wenn ich dir eine Weile zuhöre, ist es eben, sind die Bilder, die sind so stark, dass die bleiben und dann auch wiederkehren und ich mich wieder dran erinnere. Und du sagst dann so einen Satz im Gehen, ja, wenn ich nicht mit dem Pferd und dem Hund im Wald war, war es kein Tag.
Ja.
Denke ich, recht hat sie. Ja. Wo ist mein Pferd?
Ja. Ja. Ja, das stimmt wirklich. Also, darum bedeuten dir, also viele sagen, oh, man ist so abunter, gell? Klar, aber ich bin ja jetzt gerade, ich muss ja jetzt gerade irgendwie sesshaft sein, aber die geben mir, die bringen mich ins Gehen, also die bringen mich in diesen Rhythmus des Unterwegsseins, gell? Bestimmt würde ich zu Hause mehr fertig bringen, in meinem Haushalt und überall, wenn ich das nicht so hätte. Und ich hätte bestimmt mehr Zeit. Aber ich glaube, dann könnte ich, weiß auch, also ich glaube, dann könnten wir auch nicht so viel erzählen, wenn wir nicht so wären.
Also für mich ist es auch so, wenn ich auf den Berg gehe, rückt sich die Welt wieder zurecht. Und wenn ich das nicht hin und wieder tue, dann geht's, also ist alles, finde ich meine Ordnung nicht mehr. Also dann ist einfach alles durcheinander.
Haben wir ja schon mal geschwätzt, du bist ja ein Frühsommerquartemler, also du gehst vom Frühjahr in den Sommer rein. Also du gehst praktisch vom Geordneten, vom Dorf, musst du dir so vorstellen, gehst du ins Wilde, gell? Genau. Jetzt eben ja Dunkelquartemler, ich bin im Dezember geboren, bin ja da völlig in dem Wild, in dem Dunkelbereich. Und darum muss ich auch viel, also mein Gegenüber ist ja jetzt, also muss ich halt dann auch viel im Außen sein und so. Und das gleicht dann aus. Und du, dein Ausgleich ist ja dann wieder, wenn man vom Wilden wieder runterkommt. Und darum musst du immer wieder deine Ordnungen wechseln. Gell? So. So einfach ist das Leben. Oder auch nicht.
Oh, danke. Magst du noch den Notnagel erzählen? Hast du Lust?
Aber der Notnagel, das ist eine sehr heilige Sage, den traue ich mir nicht so über so ein Medium zu erzählen.
Ah.
Gell? Also das ist immer ein bisschen schwierig. Was könnte man denn noch erzählen? Lass mich mal überlegen. Das ist eigentlich eine Sage, die liebe ich sehr, die ist, die habe ich eigentlich überall schon angetroffen, wo wir in der Schweiz waren, in Graubünden. Ich fahre jetzt am Wochenende ins Tirol, da weiß ich nicht, ob es es gibt. Bei uns habe ich sie in ähnlicher Weise getroffen. Und weil wir von meinem Papa kittern, von einem Käser, und jetzt lasse ich mal die Alp ein bisschen anonym, weil ich weiß jetzt nur mal die genaue Ortsbezeichnung, aber die ist mir vorher durch den Kopf gegangen. Irgendwie, wo du gekommen bist, komischerweise. Die weiß nicht, wieso. Einmal ist der Sen, der ist einmal im Sommer recht verzweifelt, denn es war ganz egal, ob er ein Großfeuer auf dem Kesselplatz gemacht hat oder nicht. Jedes Mal ist ihm die ganze Mill im Kessel anbrennt. Und weil auch der beste Sen mit der anbrennenden Mill keinen gescheiten Käse machen kann, so ist er langsam in eine große Not gekommen. Es ist einmal vom Dorf unten ein altes Mändler zu ihnen in den Berg gekommen und hat ihm so zugeschaut, wie er verzweifelt versucht hat, dass die Mill jetzt schon wieder anhockt. Ohne Wort ist er da gehockt, das alte Mändler, und ist wieder gegangen. Am nächsten Tag ist er aber wieder gekommen, hat wieder dem Sen zugeschaut, wie er den Käskessel putzt hat, mit Katzenschwänz, dass das Kupfer gestrahlt hat in der Sonne. Aber wieder ist der Käse nichts geworden. Am dritten Tag dann hat das alte Mändler das erste Mal was gesagt und hat dann Sen gefragt, wie es ihm denn so geht. Und hat der Sen gesagt, ja mei, das hast du selbst gesehen. Ich kann Käse machen. Jedes Mal brennt die Mill an. Ob ich es vorher gross mache oder klein, wie ich noch putze und strahle aus der Kessel, altbot das gleiche Malheur. Das alte Mändler hat ein bisschen zu dem Kessel geschaut und ins Ofenloch und ins Feuer, wie es so niederbrennt ist, und hat gesagt, hast du da schon mal nachgeschaut? Der Sen hat gemeint, da sind alle bloß Kohle drin und ein Esche. Na, das wilde Mändler von Duss, das alte Mändler von Duss, sind stärker geholt und hat in der Kohle umeinander geriert. Und auf einmal, ziemlich weit hinter, ist er auf etwas gestoßen und hat es vorgezogen mit seinem Stärkler. Und wie er es hergeholt hat, hat er gesehen, dass es ein eucherner Nagel ist, wo es mit verbrennt ist. Hat er gesagt. Und hat ihn genommen. Ist mit dem Nagel Titanus übers Feld und hat ihn weit über den nächsten Bach geschmissen. Wenn er wieder zurückgekommen ist, hat der Sen gesagt, und das war's jetzt. Na, hat das alte Mändler gesagt, da wird schon noch was dabei gewesen sein. Und von dem Tag weg ist die Mill noch mal anbrennt und der Sen hat den besten Käse gemacht, wie eh und je. Ich weiß jetzt nicht, wieso mir die eingefallen ist. Ich glaube, das war wegen dem Bach. Und das ist das, was ich immer so gern mag. Dass da so ein bisschen so Geschenkle dabei sind bei deiner Geschichte. So das über den Bach schmeißen. So ein bisschen was entbinden. Was gut machen. Und das Geheimnisvolle, dass man nicht weiß, was bei dem eucherner Nagel noch dabei gewesen ist, wo jeder seine eigene Wahrheit finden kann.
Ja, das war für mich und für all die lieben Menschen, die hier zuhören, genau die Geschichte. Herzlichen Dank. Wer den Notnagel von der Bärbel noch hören mag, der darf vielleicht ihr eines Tages in den Bergen noch einmal zuhören. Wer weiß. Ich danke dir. Vielen Dank.
Danke auch.
Für deine Zeit und deine Einladung in dein Sommerhäusle.
Ja. Sonne scheint sogar. Ja. Ist Sommer. Sehr fruchtbar.
Ja, das war's für heute. So schön, dass du da bist. So schön, dass es dich gibt. Schreib mir gern, wie du die wilde Seite in dir nährst, was du dafür gefunden hast für dich.
Und du kannst dich jetzt schon anmelden für mein nächstes Jahrestraining, das im Oktober startet. Erzähl dich frei und dich mit mir durchs Jahr erzählen. Da sind die Berge und die Sagenwelt der Berge auch ein Thema. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Fühl dich von Herzen umarmt. Alles Liebe, deine Annika.